Der Fantastikon-Podcast. Fantastisch, schauerlich, kriminell.
Herzlich willkommen draußen an den Radiogeräten. Es wird Zeit, auf unsere Auswahl neuer Bücher im Januar 2022 zu schauen. Bisher haben wir unsere Auswahl nur als Artikel auf fantastikon.de veröffentlicht. Im neuen Jahr wollen wir unsere monatliche Auslese auch im Podcast präsentieren. Alle hier vorgestellten Neuerscheinungen sind rein subjektiv. Ihr bekommt hier also keine grundlegende Übersicht über all das, was sich da draußen Interessantes tut. Nichts davon wird von Verlagen platziert, sondern allein von mir ausgewählt, im Hinblick nämlich auf das, was dann vielleicht eine eigene Besprechung bekommt. Beginnen möchte ich mit dem Debüt von John McMahon, das im Original im Jahre 2019 erschien und einige Wellen schlagen konnte. Wenn man so möchte, gehört der Thriller zur Southern Gothic, ein Genre, das bei uns in Deutschland noch nicht wirklich angekommen ist oder nicht als solches beworben wird. Als Referenzmarke kann man durchaus die erste Staffel der HBO-Serie True Detective heranziehen, nur dass ungefähr klar wird, was unter Southern Gothic in etwa zu verstehen ist. Im Fantastikon werden wir sicherlich auch noch eine Einführung in dieses Thriller-Genre produzieren. Der erste Band der P.T. Marsh-Reihe erscheint am 3. Januar bei Piper unter dem Namen Cold Detective, während das Original The Good Detective heißt. Mir wird es immer ein Rätsel bleiben, warum man einen englischen Titel mit einem anderen englischen Titel übersetzt. Vielleicht ist das Wortspiel True Detective, Cold Detective ja tatsächlich gewollt. Der Klappentext lautet folgendermaßen: Georgia, USA. Unter einem erbarmungslos weiten Himmel leben die Einwohner der Kleinstadt Mason Falls. Doch Detective P.T. Marsh weiß, dass die Abgründe oft näher sind, als man glaubt. Und dann zieht Düsternis in Mason Falls ein. In einem Maisfeld wird ein toter Teenager gefunden. Sein Körper ist geschunden, um seinen Hals liegt eine Schlinge. Die Medien stürzen sich auf den bizarren Mord und Detective Marsh muss unter höchstem Druck ermitteln. Nach und nach offenbaren sich die Schattenseiten der Gemeinde und führen zu einem sinistren Kult, der Marsh ins Zentrum des Bösen zieht. Das nächste Buch hat im Grunde ein altbekanntes Problem. Scott Thorntons McNeese-Reihe wird hierzulande mehr oder weniger willkürlich übersetzt. Band 1 wurde bisher gar nicht, Band 2 bei Suhrkamp unter dem Titel Der gute Cop, Band 3 wieder gar nicht und Band 4 jetzt unter dem Titel Der gute Killer übersetzt. Obwohl das Buch im Original Vantage Point heißt, also Blickwinkel. Das ist zugegeben für eine Übersetzung nicht optimal und so hat man in guter deutscher Manier irgendetwas erfunden, das dem Titel gleicht, den man bereits im Angebot hat. Der Klappentext lautet folgendermaßen: Zwei Leichen werden in einem Herrenhaus in Dundurn, Ontario gefunden. Howard Terry und sein Sohn Matthew wurden beide mit zwei Schüssen in die Brust getötet. Unter Matthews Körper liegt eine Puppe, aus deren Kopf blutrote Watte herausquillt. In der Nähe liegt eine Schaufensterpuppe in einem Nachthemd, ebenfalls mit zwei Einschusslöchern in der Brust. Auf der anderen Seite der Stadt wird eine weitere Leiche entdeckt. An einen riesigen Felsen gelehnt liegt ein Mann im Baumwollnachthemd, der einen Eselskopf aus Pappmaché trägt. Wieder zwei Kugeln in der Brust. Irgendetwas an der Art, wie die Leichen arrangiert wurden, löst in Detective Superintendent McNeese eine Erinnerung an ein Bild aus, das er Jahre zuvor gesehen hat. Aus der Leseprobe des Verlags. Scott Thornton, der gute Killer. Father Howard Terry war kurz vorm Einschlafen, als an seiner Wohnzimmerdecke orangefarbene Lichtsplitter aufblitzten und mit ihren messerscharfen Spitzen auf sein Buchregal einhieben. Genervt schlug er seine eselsohrige Ausgabe von König Salomos Schatzkammer zu und wartete geduldig, bis das seltsame Bild verschwunden war. Kurze Zeit später ertönte allerdings der dumpfe Knall einer zuschlagenden Transportertür, gefolgt von Schritten und dreimaligem zackigem Klopfen an der Haustür. Terry legte das Buch auf den Beistelltisch und sah auf die Uhr. Fast 10:10, ziemlich spät für einen Hausbesuch. Er hatte sich tief in seinen Sessel gekuschelt und musste sich nun mühselig daraus hervorhieven. Mit steifen Beinen schlurfte er zur Tür. Sein Sohn rief von oben: »Gehst du, Dad?« Durch das geriffelte Glas erkannte Terry das reflektierende Kreuz auf dem Rücken des Mannes in der orangefarbenen Warnweste. Lichtsplitter zerbarsten an seinem Helm und zerstoben in alle Richtungen. Beim Geräusch des Riegels fuhr der Mann herum. Howard Terry öffnete die Tür weiter. »Kann ich Ihnen helfen, junger Mann?« Der Mann spähte durch seine getönte Schutzbrille. »Ewerk Dundon, Sir, bin ich hier richtig bei...« Er hielt inne und kramte ein Notizbuch hervor. »Matthew Terry?« Sein Sohn auf halber Treppe rief von oben. »Ich bin Matthew Terry. Sie sprechen mit meinem Vater Father Terry. Worum geht's denn?« Der Mann erklärte, dass es wegen der starken Regenfälle der letzten Tage in der Gegend zu Überspannungen gekommen sei und im Umspannwerk der Duke Street habe man herausgefunden, dass die Quelle dafür offenbar in diesem Haus liege. Er würde deswegen gerne mal im Stromkasten nachsehen, ob er reinkommen dürfe. »Im besten Fall müssen wir einfach alles zurücksetzen, Sir. Und wenn es ganz schlimm kommt, muss eben eine neue Messuhr rein.« Er schlang sich die orangefarbene Nylontasche über die Schulter und schnappte sich den großen Werkzeugkasten, bevor er das Haus betrat. Father Terry schloss die Tür hinter ihm und schob aus Gewohnheit den Riegel vor. »Das sieht nach schwerem Geschütz aus, mein Sohn.« Der Mann schob sich an ihm vorbei. »Das hier? Nee, ist alles nur Show.« Er setzte sich auf die Bank neben der Tür, öffnete die Tasche und zog zwei transparente Plastikbeutel heraus. Die zog er sich über die Schuhe und erhob sich wieder. »Damit ich keinen Schmutz reintrage.« Father Terry war sehr angetan von der Umsicht seines Besuchers. »Sie machen wohl Überstunden, hm?« »Nee, hab jetzt Schicht.« »Möchten Sie was trinken, wenn Sie fertig sind? Kaffee oder Tee?« Matthew Terry hatte keine Lust, sich lange mit dem Mann aufzuhalten, und das zeigte er auch. »Dad, er hat sicher eine Menge.« Doch der Mann fuhr dazwischen. »Richtig, ich hab tatsächlich viel zu tun, aber gegen einen Kaffee hätte ich nichts einzuwenden.« Mit diesen Worten nahm er seinen Werkzeugkasten und folgte Matthew zur Kellertür. Dort wandte er sich noch einmal um. »Schwarz, mit einem Löffel Zucker!« Mit einem Lächeln stieg er die Treppe hinab. Father Terry ging in die Küche, schaltete die Kaffeemaschine ein und setzte den Kessel mit Teewasser auf. Dann holte er drei Becher aus dem Schrank, obwohl er sicher war, dass sein Sohn nicht mittrinken würde. Matthew hatte keine Zeit für Leute, die er abschätzig als gewöhnlich bezeichnete. Vermutlich würde er sich sofort verziehen, sobald er wieder aus dem Keller kam. Während der Kaffee durchlief, fragte sich Terry, warum sein Sohn zu einem derart verbitterten Menschen geworden war. Er stand an der Spüle und lächelte seinem Spiegelbild im Fenster traurig zu, denn genau dort lag sicher der Grund. Wie es so weit gekommen war und wann, war ihm allerdings schleierhaft. Er selbst hatte Matthew schon immer als missmutig erlebt, von Anfang an. Darin kam er nach seiner Mutter und wie sie hielt er Terry für einen Schwächling und Versager. Dagegen hatte er selbst allerdings wenig einzuwenden. Er hängte einen Beutel Kamillentee in seinen Becher und griff nach dem Kessel. Plötzlich wurde in der Küche alles dunkel. Kurze Zeit später ertönten von unten zwei gedämpfte Knallgeräusche. Defekte Sicherungen, vermutete Terry. Abgesehen vom pulsierenden, orangefarbenen Blinklicht des Transporters herrschte in der Küche totale Finsternis. Er tastete sich bis zur Tür vor und war schon auf halbem Wege, die Hände vor sich ausgestreckt, als es in der Küche wieder hell wurde. Das Buch erscheint am 17. Januar bei Suhrkamp. Als nächstes haben wir ein weiteres Debüt, den ersten Band der Berling und Patterson-Reihe, der am 24. Januar bei Random House erscheint. Fuchsmädchen von Maria Grund. Der Roman dürfte vor allem für all jene interessant sein, die den Skandinoir oder dem nordischen Kriminalroman zusprechen. Fuchsmädchen wurde bereits mit dem Swedish Academy of Crime Fiction Award als bestes Debüt ausgezeichnet. Auffällig ist dabei das einzigartige Horrorambiente und eine wirklich starke Frauenfigur. Der Klappentext lautet: 7 Masken, 7 Todsünden, ein Mörder ohne Gewissen. Eisige Kälte herrscht an jenem Sonntag auf der Insel vor der Küste Schwedens, als man die Leiche eines jungen Mädchens in einem verlassenen Kalksteinbruch entdeckt. Das Verstörende an dem Fall? Die Tote hat eine unheimliche Fuchsmaske bei sich. Ermittlerin Air bleibt nichts anderes übrig, als sich auf die Zusammenarbeit mit ihrer neuen Kollegin Sanna einzulassen. Denn nur Tage später ist eine weitere Frau tot. Und auch in ihrer Wohnung finden sich Hinweise auf eine Maske. Ein eiskalter Serienmörder hinterlässt eine blutige Spur auf der Insel und muss gestoppt werden. Doch mit Schrecken erkennt Air, dass sie nicht nur das nächste Opfer vor dem Killer retten muss, auch Sanna birgt ein dunkles Geheimnis und droht, vom Strudel ihrer Vergangenheit in den Abgrund gerissen zu werden. Aus der Leseprobe des Verlags. Maria Grund, Fuchsmädchen. Sanna Berling sieht sich in dem leeren, ausgebrannten Zimmer um. Die Sonne fällt durch die salzverkrusteten, staubigen Fenster und taucht alles in schmutzig-gelbes Licht. Der durchdringende Geruch nach Rauch und Schimmel setzt sich im Rachen fest. Bei jedem Besuch erscheint ihr der Raum noch dunkler. Vielleicht, weil die Bäume vor dem Haus ungehindert wachsen dürfen. Vielleicht kommt es ihr aber auch nur so vor, weil sie so unerträglich müde ist. Vorsichtig streicht sie mit den Fingern über eine rußige Stelle und eine vergilbte Kindertapete kommt zum Vorschein. Mit geschlossenen Augen streift sie mit der Hand an der Wand entlang, während sie zur Tür geht. Im Türrahmen bleibt sie wie immer bei den Buchstaben stehen, die darin von ungelenker Kinderhand eingeritzt sind, und berührt sie mit den Fingerspitzen. Hau ab! Als sie ins Freie tritt, steigt ein Schwarm kleiner Vögel aus dem großen, absterbenden Baum vor dem Haus. Ihre Flügelschläge erfüllen die Luft, während sie hektisch davonflattern, als müssten sie vor einem Unwetter fliehen. Vor ihr erstreckt sich eine weite Landschaft. Dieser ganze Teil der Insel, von den angrenzenden Feldern und Wiesen, die bis zum Weg reichen, über die Kirche und noch weiter bis zur kargen Küste, ist Ödland. Da klingelt ihr Handy. Sie nimmt den Anruf an, lauscht der Stimme am anderen Ende. »Ich bin gerade hier«, antwortet sie. »Lehn ab, ich verkaufe nicht. Noch nicht.« Sie erntet lautstarken Protest, verzieht jedoch keine Miene, während sie zu ihrem schwarzen Saab geht. Beim Wegfahren folgt ihr der Hof im Rückspiegel, als würde er sie mit seinen verkohlten, blinden Fenstern beobachten. Aus dem Autoradio ertönt knackend die Stimme eines Vertreters der Kommunalverwaltung. »Die harten Restriktionen und Maßnahmen der letzten Jahre haben die Region vor große soziale Herausforderungen gestellt und unser Sicherheitsempfinden auf vielfältige Weise beschädigt. Dennoch haben sie nicht zu einem ausgeglichenen Budget geführt. Wir müssen an einem Strang ziehen und weitere Einsparungen vornehmen, ohne gleichzeitig noch mehr Unterkünfte, Einrichtungen und andere wichtige Institutionen zu schließen, auf die wachsende Gruppe von der Gesellschaft Ausgestoßener und Bedürftiger angewiesen ist.« Sie schaltet das Radio aus und den CD-Spieler ein und gibt Gas. Robert Johnson and Punch Drunks, Rabia Fuori Controllo, dröhnt aus den Lautsprechern, während vereinzelte Höfe und Häuser neben der Straße vorbeiziehen. Sonst besteht die Landschaft aus Wiesen, Feldern und dunklen Waldabschnitten. Dann wird der kleine Hauptort der Insel sichtbar, bevor Sanna schließlich in ein Industriegebiet einbiegt. Vor ihr erstrecken sich rissige Asphalt und Container hinter hohen, mit Stacheldraht verstärkten Zäunen. Ein junger Mann in einem T-Shirt-Kleid mit Puffärmeln, weitem Kragen und dicken Schulterpolstern bewegt sich ruckartig an einer Ampel. Eine Augenbraue fehlt, die andere ist mit Filzstift hoch auf der Stirn aufgemalt. Seine Füße stecken in schmuddeligen Badeschlappen. Und jedes Mal, wenn er den rechten Fuß aufsetzt, zuckt er wie ein verletzter Hund. Als sie an ihm vorbeifährt, scheint er sich für ein paar Sekunden zu entspannen. Er sieht sie schüchtern an, erkennt sie wieder. Sie bremst ab, holt etwas vom Rücksitz, lässt das Fenster herunter und wirft ihm eine Strickjacke aus Wolle zu. Er wickelt sich hastig darin ein und murmelt etwas, vielleicht einen Dank. Sie fährt auf eine schmale Schotterstraße und an einem Grundstück mit Wohnwagen und Zelten vorbei. Ein Hund bellt irgendwo im Dunkeln, als sie rechts abbiegt und auf das unansehnliche Schild mit der Aufschrift »Garage« zurollt. 2017 sorgte Niklas Natt och Dag mit seinem ersten Teil der Winge- und Kardell-Reihe unter dem Titel 1793 für einiges Aufsehen. Am 27. Januar erscheint bei Piper jetzt der dritte Teil, 1795. Der Klappentext lautet folgendermaßen: 1795. In Stockholm öffnen sich die Tore zur Hölle. Nach einer Feuerbrunst liegt der beißende Geruch von Verzweiflung in der Luft. Wie ein hungriges Tier schleicht das Böse in Gestalt des zwielichtigen Tycho-Keton durch Stockholms verwinkelte Gassen. Er plant ein widerliches Komplott, das die ganze Stadt in den Abgrund reißen wird. Zwei begnadete Ermittler versuchen ihn seit über einem Jahr zu fassen. Doch Emil Winge wird von den Gespenstern seiner Vergangenheit noch immer gnadenlos verfolgt und der einarmige Veteran Jean-Michel Cardell ist nach der Suche nach der vermissten Anastina Knapp beschäftigt, während sich das Inferno unaufhaltsam anbahnt. Das war's für Januar. Ich hoffe, es war etwas für euch dabei. Wir sehen uns an dieser Stelle in einem Monat wieder. In der Zwischenzeit geht es natürlich mit unserem üblichen Programm weiter. Mein Name ist Michael Percampus. Und ich hoffe, wir hören uns demnächst. Gehabt euch wohl.